Also wir merken uns, eigene, selbst zusammengestellte gemischte Tüte ist quasi die Einzelaktienauswahl. Ich würde mir das selbst zusammenstellen. Die kleine, teure gemischte Tüte, ohne dass ich Einfluss habe, ist der aktiv gemanagte Fonds, so wie es häufig da draußen gemacht wird. Und die große gemischte Tüte, die relativ günstig ist, aber ohne Fachexpertise vermeintlich zusammengestellt wurde, das ist der ETF.
Viele haben einen ETF. Aber wenn man mal so ganz genau fragt, in was hast du da eigentlich investiert, dann wird es erstaunlich schnell vage. Und deshalb machen wir genau das heute, was wir bei HIM am liebsten machen. Wir nehmen etwas, das ja irgendwie alle kennen, und schauen so lange hin, bis es wirklich glasklar ist. Bei HIM haben wir ein berühmt-berüchtigtes Bild dafür, ja, wie man sich so ETFs vorstellen kann. Die Haribo Colorado-Tüte.
Wir sollten ein bisschen Werbung bekommen von dem Werbegeld, von denen wir kommen dafür, oder?
Ja, wir rufen nochmal in Bonn an. Sag mal, warum hattest du damals diese grandiose Idee mit der Haribo Colorado-Tüte? Warum kann man damit so gut erklären, was ETFs sind?
Ja, also es sind natürlich nicht nur Gummibärchen, ja, auch wenn wir, glaube ich, wahrscheinlich. Magst du, also ist deine zweitliebste Sache nach Eis eigentlich Gummibärchen, Lena?
Nee, es ist definitiv Schokolade, aber dann Gummibärchen. Ja. Also ich habe immer eine Haribo-Tüte zu Hause, gerade habe ich Kirschen hier. Aber das Coole an der Colorado-Tüte ist ja, da gibt es nicht nur Kirschen, sondern auch Frösche und diese weißen Kokosdinger und wie auch immer sie alle heißen. Konfekt oder so? Auf jeden Fall ist es eine ganz gemischte Tüte. Selbst für Lakritz-Liebhaber ist genug dabei. Und was hat das jetzt mit Aktien zu tun und ETFs? Klär mich
ja,
schon mal.
Ja, das hast du das eigentlich schon passend erklärt, weil es ist eine bunte gemischte Tüte, man hat quasi alles drin. Und so ist das in einem ETF halt auch. Das heißt, ich habe nicht nur die Kirsch-Gummibärchen, ja, oder nur die Schokolade in Edelherb sozusagen, sondern ich habe eine bunte gemischte Tüte. Und da sind Dinge halt dabei, die sind gut. Die mag ich und andere Dinge dabei, die sind nicht so gut, die mag ich vielleicht nicht. Und genauso ist es an den Aktienmärkten halt eben auch. Ja, da sind also Aktien dabei, die laufen super gut, die mag ich, und da sind Aktien dabei, die mag ich nicht und die laufen vielleicht auch nicht so gut. Und weil man vorher eben an den Kapitalmärkten, an den Börsen schwierig vorhersehen kann, bis gar nicht vorhersehen kann, welche Aktien und welche Unternehmen besonders gut in der Zukunft laufen oder welche besonders schlecht laufen, wähle ich halt einfach so eine bunte Colorado-Tüte mit der Annahme, dass wenn ich was bunt Gemischtes habe in der großen Anzahl, dann ist schon genug dabei, was ich mag. Mhm. Und dementsprechend übersetzt auf die Kapitalmärkte, da ist genug dabei, was dazu führt, dass ich langfristig eben gute Renditen machen kann.
Ich bin zwar nicht mehr die Anfängerin per se, wir haben vor 5 Jahren diesen Podcast gestartet, und dennoch ist es so, dass man klar irgendwie sagen kann, hey, wir kennen uns ja voll gut aus, Aktien etc., aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Lass uns doch mal so tun, als ob wir nichts wüssten, also ich weiß einfach jetzt nichts, und wir gehen dann nochmal so ein bisschen langsamer rein. Wenn wir uns vorstellen, wir nehmen jetzt so einen Frosch aus der Haribo-Colorado-Tüte, ja? Mhm. In was würdest du das übersetzen, ganz konkret? Was ist das?
Das wäre für mich eine einzelne Aktie zum Beispiel. Mhm. Und weißt du noch, was eine Aktie ist?
Ich habe mir immer die Türklinke gemerkt. Also sozusagen, wenn man zum Beispiel von, weiß ich nicht, Apple oder so eine Aktie kauft, dann habe ich jetzt nicht den ganzen Laden, nicht die ganze Firma, sondern ich habe höchstens die Türklinke in der Hand. Also ich habe schon einen Anteil im Unternehmen, aber eben einen ganz kleinen Anteil von einer Tür in den Millionen.
Genau. Und man müsste sich jetzt eben vorstellen, es gibt auch noch verschiedene Colorado-Tüten. Ja, es gibt quasi die Colorado-Tüten, wo nur Aktienunternehmen drin sind. Es gibt theoretisch aber auch Colorado-Tüten, wo ganz viele verschiedene Rohstoffe drin sind. Es gibt Colorado-Tüten, wo Anleihen, also quasi Kredite von Unternehmen drin sind. Ja, aber wir bleiben mal bei der einen Colorado-Verpackung, wo wir über Aktien sprechen mit der Türklinke. Und eine Aktie ist vom Prinzip her nichts anderes als ein Sachwert. Das heißt, man denkt immer so, anders als bei einer Immobilie, ich habe da eigentlich nichts in der Hand. Gut, praktisch gesehen in dem Moment, in der heutigen Zeit, ist das auch so. Ja, man hat jetzt nicht mehr so ein Zertifikat, wo drauf steht, Sie haben einen Teil von der Deutschen Bank oder von der Deutschen Telekom, ja, Deutsche Post, wie man das so aus Deutschland kennt, sondern das ist erstmal was Digitales, was ich irgendwo auf meinem Bankkonto sehe. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Mhm. Praktisch gesehen spricht man bei Aktien aber tatsächlich von einem Sachwert. Das heißt, der ist irgendwo auch hinterfüttert. Ja, sprich zum Beispiel, und so kommt dieses Türklinkenbeispiel zustande, gehört mir am Ende des Tages vielleicht die Türklinke vom Apple Store, ja, wenn ich eine Apple-Aktie habe. Oder der Amazon Logistics Service, ja, wenn der mit so einem mobilen E-Bike durch die Gegend kommt, dann gehört mir vielleicht der Reifen von diesem mobilen E-Bike, ja, als Gegenwert sozusagen. Das heißt, da steckt etwas dahinter. Und auf der Einzelebene mit dem einzelnen Fröschlein, was du gerade beschrieben hast, wäre es eben diese einzelne Aktie mit einem konkret hinterlegten Sachwert. So könnte man es erstmal zur Einführung ganz einfach beschreiben.
Das heißt, die Haribo Colorado-Tüte bedeutet, dass ich jetzt irgendwie eine Mischung habe, die aus verschiedensten Türklinken besteht zum Beispiel oder Türstoppern oder was auch immer ihr euch vorstellen wollt. Und da ist so ein bisschen, keine Ahnung, je nachdem, ne, VW drin oder das schon, weiß ich nicht, irgendwelche börsennotierten Unternehmen sind da drin in dieser Tüte. Und das Interessante ist, dass wir die Tüte ja, also die Haribo-Tüte kaufen wir im Supermarkt ja einfach und die stellen wir uns nicht selber zusammen. Also es ist nicht wie am Bütchen, wie wir in Köln sagen, oder im Kiosk, dass man sich eine süße Tüte zusammenstellt, aktiv, sondern wir kaufen uns die und die ist schon zusammengemischt.
Ja, genau. Und dann muss man unterscheiden, von wem die zusammengestellt ist. Also wenn man sich die selbst zusammenstellen würde, ja, die bunte Tüte, dann wäre man selbst quasi derjenige, der sich die Einzelaktien raussucht und sich seine einzelne bunte Tüte zusammenstellt. Bei bunten Tüten geht man jetzt natürlich davon aus, dass man das reinpackt, was man mag. Ja, das ist, also das kann man feststellen. Man weiß jetzt, ob mir das Cola-Fläschchen schmeckt oder vielleicht der saure Frosch nicht so. Ne? Das geht. Bei Einzelaktien ist das deutlich schwieriger. Ich kann also nicht in die Zukunft hinein prognostizieren, was ist jetzt besser oder schlechter. So, das wäre jetzt erstmal das Beispiel, was du meintest. Ich stelle mir selbst meine gemischte Tüte zusammen. Mhm. Ich kann aber auch quasi in den Kiosk gehen, ans Bütchen und sagen, da wurde mir eine gemischte Tüte zusammengestellt. Ohne, dass ich so wirklich reingucken kann. Ja, ich kann so ein bisschen reingucken, aber auch da weiß ich eben nicht, ob das gut oder schlecht ist. So, wenn mir die zusammengestellt wurde, das aber nur eine kleine gemischte Tüte ist, ist die sogar noch extra teuer, die kleine gemischte Tüte, weil da jemand mit vermeintlich richtiger Fachkenntnis über Süßigkeiten, der was ganz, ganz Tolles zusammengestellt hat. Und er denkt, das wird hier ja richtig schmecken und das wird ja auch für deine Gesundheit in der Zukunft richtig gut tun. So ist das bei Einzelaktien also. Es wird eine kleine gemischte Tüte dir zusammengestellt, die besonders hoch angepriesen wird, weil dort ein Team von gemischten Tüten, also FondsmanagerInnen, dahinter steckt und behauptet, sie könnten besonders gut diese Auswahl von Einzelaktien treffen. Der ETF, ja, den viele gehört haben, da steckt quasi kein Team dahinter, was das speziell zusammenstellt, sondern wenn wir uns das so in einem Kiosk vorstellen, ja, da gibt's ja immer, wenn man da so selbst reinschaufeln kann, so 20, 30 verschiedene Sorten quasi von gemischten oder von Wahlmöglichkeiten an Gummibärchen. Und es wird einfach von jedem Gummibärchen was reingepackt. Unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist, ob das gute Aussichten hat oder ob das schlechte Aussichten hat. Und nicht nur 30 verschiedene Gummibärchen werden da reingepackt, ja, sondern, wenn man das mal weltweit sieht, werden quasi die größten und die besten quasi 1200 Gummibärchensorten, in dem Fall Unternehmen, können in so einen ETF mit reingepackt werden. Sogar noch mehr theoretisch, ja, aber vielleicht haben ja die einen oder anderen schon mal von dem MSCI World gehört. Da sind also bis zu 1300 verschiedene Unternehmen drin. Aber ganz unabhängig davon, ob die gute Aussichten haben, ob die schlechte Aussichten haben, es wird einfach geguckt, was sind die größten Unternehmen, und dann geht man quasi weltweit immer weiter runter. Ja, so kann man sich das erstmal grob merken. Also wir merken uns, eigene, selbst zusammengestellte gemischte Tüte ist quasi die Einzelaktienauswahl. Ich würde mir das selbst zusammenstellen. Die kleine, teure gemischte Tüte, ohne dass ich Einfluss habe, ist der aktiv gemanagte Fonds, so wie es häufig da draußen gemacht wird. Und die große gemischte Tüte, die relativ günstig ist, aber ohne Fachexpertise vermeintlich zusammengestellt wurde, das ist der ETF. Aber es handelt sich bei allem erstmal um gemischte Tüten, also Aktien, na, und wenn sie zusammengestellt wurden, dann ist es ein Fonds. Ja, ein ETF ist auch ein Fonds. Das ist wie so eine Oberkategorie im Endeffekt. So wie Affen und Menschen auch Säugetiere sind, ja, so ist alles erstmal ein Fonds, ein ETF, sowie ein aktiv gemanagter Fonds. Manchmal denkt man, das wären unterschiedliche Dinge, aber an sich haben sie den gleichen Ursprung, ne, wie eben Affen und Menschen Säugetiere sind.
Mhm. Okay. Ingo, wir haben also jetzt schon von dir gelernt, da sitzt jetzt niemand und überlegt jeden Tag neu, was jetzt da neu reinkommt in die Tüte, sondern es ist einfach mal eine festgelegte Liste. Und die, dadurch, dass sie nicht irgendwie aktiv gemanagt wird, ist sie passiv, wie man so schön sagt. Aber woher weiß man denn jetzt, also wie passiert das denn? Also irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt mir noch irgendwie so ein Puzzleteil, um zu verstehen, wie jetzt damit Geld gemacht wird.
Mhm. Für dich Geld gemacht wird oder für wen?
Gerne für mich.
Ja, also praktisch gesehen ist es so, wir haben ja diese Haribo Colorado-Tüte benannt, ja, und Haribo ist quasi derjenige, der diese Colorado-Tüte verkauft. Jetzt müsstest du dir vorstellen, es gibt aber insgeheim jemanden, der legt die Mischung dieser Tüte fest, und das ist nicht Haribo, sondern, sagen wir mal, Blaubo, ja? Jetzt ist nichts anderes ein. Sagen wir mal Blaubo, ja? Also Blaubo legt fest, dass da 3 Frösche reinkommen, dass da 5 Cola-Fläschchen reinkommen, 5 mit dem Geschmack Gummibärchen mit Kirsche, ja? Und so weiter. So, und das ist quasi der Indexbauer. Das heißt, hinter jedem ETF steckt ein Index. Beispiel der DAX, der Deutsche Aktienindex, hat aktuell 40 Unternehmen. Und die deutsche Börse als Indexbauer, ja, Blaubo, legen quasi fest, welche Unternehmen da drin sind, nach klaren Regeln. Und dann gibt es einen ETF-Anbieter, ja, Haribo in dem Fall, die sagen, okay, ich nehme diesen Index von Blaubo und bilde den ab und bilde den genauso nach, wie sie es sagen, mit diesen 40 Unternehmen. Und dadurch, dass ich das genauso mache, wie die es vorschreiben, darf ich das DAX-ETF nennen. Und dann sind genau diese 40 Unternehmen da drin, egal ob ich von denen viel halte und steigende Kurse erwarte oder ob ich von denen wenig halte, also fallende Kurse erwarte. Und jetzt kommt das Spannende dahinter. Man würde jetzt also denken, naja, kann man nicht voraussehen, was gut und was schlecht ist? Und die Antwort ist nein. Es gibt dazu ganz spannende Studien an der Stelle. Nämlich, man hat mal untersucht in Amerika bei dem S&P 500, das ist quasi so eine andere Colorado-Tüte, die es nur in den USA gibt, ja, mit 500 Unternehmen. Da hat man mal auf 50 Jahre geforscht, wie viel Unternehmen von diesen 500 Unternehmen machen eigentlich die Rendite, also den Gewinn, den man macht, aus. Also wie viele Unternehmen sorgen dafür, ja, also tragen dazu bei, dass das Wasserfass nachher ganz voll ist. Wie viele Unternehmen tragen dazu bei, also bringen Wasser wirklich rein und nehmen mich sogar noch raus? Was denkst du, wie viele von diesen 500 Unternehmen haben im Endeffekt das Wassergefäß voll gemacht?
Ja, vermutlich am Ende nur so, weiß ich nicht, die 30 größten.
6.
6, oh Gott, ich dachte, ich war schon ziemlich, ich habe schon tief gestapelt mit 30. Wahnsinn.
Ja, das heißt, 6 Unternehmen von den 500 haben auf 50 Jahressicht im Schnitt dazu beigetragen. Diese 6 herauszufinden, ist wie die Nadel im Heuhaufen. Das heißt, sich auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu machen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit viel erreiche, ist deutlich unwahrscheinlicher, als wenn ich einfach den ganzen Heuhaufen nehme. Weil da ist die Nadel auf jeden Fall drin. Und diese 6 performen so gut, dass sie die anderen 494 einfach hinter sich lassen. Ja, und so können wir eben beim DAX-Beispiel bleiben oder bei unserer Colorado-Tüte. Auch wenn da viele Dinge dabei sind, die wir überhaupt nicht schmecken, sind die Dinge, die uns schmecken, so hervorragend schmackhaft, dass es alles andere wettmacht. Und es sich nicht lohnt, die Dinge rauszupicken, die mir vielleicht nicht schmecken, weil dabei picke ich vielleicht auch die Dinge raus, die mir besonders gut schmecken. Und dann komme ich gar nicht in den Genuss. Ja, und habe noch ja so ein Mittelding. Ja, das ist so. War das so ein bisschen anfassbar, Lena?
Total. Was ich mich jetzt noch frage, ist so, man investiert ja also nicht in alles, sondern vor allem in das, was groß und relevant ist, also die großen Unternehmen. Und davon hofft man dann. Also dein Beispiel von den 500, das sind schon die großen Unternehmen, oder? Und davon
die haben trotzdem 500 größten in Amerika, zumindest wovon auch viele natürlich weltweit die größten sind. Ja.
Ja, und das ist ja total spannend, dass man ja schon denkt, ja, die größten müssen doch irgendwie schon Gewinn abwerfen, aber am Ende, wie du sagst, ist es dann die Nadel im Heuhaufen. Die wir uns aber nicht aktiv suchen, sondern wir setzen uns einfach passiv, gemütlich hin und schauen einfach mal, was der Markt macht, richtig? Denn es geht nicht darum, dass man, ne, das früher haben ja Fondsmanager gerne gesagt, boah, ich wähle jetzt die besten Aktien aus, die besten Unternehmen und ich schlage damit den Markt. Mhm. Aber die Idee von ETFs ist eben, es geht gar nicht darum, irgendwie den Markt zu schlagen, sondern den Markt nachzubilden, richtig? Also einfach zu schauen, also nicht besser zu sein, sondern quasi mit dem Strom zu schwimmen, oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, genau, mit der Schwarmintelligenz zu schwimmen, so könnte man es eigentlich nennen. Vielleicht dazu zwei spannende Statistiken und Forschungen dazu. Also das eine ist, man hat mal gemessen, wie viel Prozent der aktiv gemanagten Fonds weltweit schlagen denn über 10 Jahre lang einfach nur ein ETF oder ein Index. Ja, also wie viel der Stecknadelsucher schlagen den Heuhaufen? Und man hat festgestellt, dass nur 5% aller Stecknadelsucher besser sind als der Heuhaufen.
Wie viele gibt es denn, ist die Frage. Ne? Aber gut, 5% ist nicht viel.
Viele. Viele, ja. Also Tausende von aktiv gemanagten Fonds. Ja, nur 5% sind besser nach 10 Jahren. Okay. So, und jetzt kommt das Problem, der sogenannte Hindsight-Bias, also ja, rückwirkend betrachtet, kann ich das natürlich immer sehr einfach feststellen und sagen, schau mal, die und die haben es ja geschafft. Das Problem ist aber, dass die, die in den letzten 10 Jahren besser waren, also die 5%, ja, haben, also ist nicht garantiert, dass die auch in den nächsten 5 Jahren die besseren sind. Das heißt, da habe ich schon mal ein Problem, überhaupt die Besten zu finden an der Stelle. Ja, also ich habe statistisch einen enormen Nachteil und eine enorm geringe Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt kommt was anderes dazu. Nämlich hat Professor Eugene Farmer, muss man sich merken, Professor aus den USA, 2012 einen Wirtschaftsnobelpreis für seine sogenannte Markteffizienzhypothese gesprochen. Ja, klingt jetzt recht wissenschaftlich, aber vereinfacht gesagt hat er festgestellt, dass Millionen von Marktteilnehmern, also du entscheidest, kaufe ich, halte ich oder verkaufe ich. Und das machen Millionen Menschen weltweit auf Basis von Informationen, die sie haben. Zum Beispiel gerade den Irankrieg. Ja, manche sagen, das wird auf jeden Fall explodieren, das geht richtig in die Binsen. Andere sagen, ach, die finden schon eine Einigung, der Trump blufft wieder nur. Ja, so. Millionen von Leute bilden sich in Echtzeit eine Meinung. Und der richtige Preis ist immer das Ergebnis aller Meinungen. Das heißt, du sagst, ich verkaufe lieber, andere sagen, ich halte, andere sagen, ich kaufe. Ja, und dann bestimmt man, zu welchem Preis. Also manche sagen, Moment, also wenn das mit den Ölpreisen jetzt passiert, dann wird meine Colorado-Tüte ja demnächst wahrscheinlich teurer werden. Also kaufe ich es mir lieber jetzt. Andere sagen, Moment, wenn das passiert, dann wird sie günstiger, also warte ich lieber. Oder, boah, also ich brauche das Geld jetzt, ich kann das nicht mehr in meinen Colorado-Tüten lagern, ich verkaufe mal, ja, komplett. So, ich treffe also Entscheidungen und das bestimmt, wie teuer etwas ist. Ne? Grundsätzlich ist ja so, wenn du eine Schallplatte verkaufst auf dem Jahrmarkt, dann ist das auch so. Hast du eine rare Schallplatte, ja, oder die Erwartung ist, sie wird teurer, dann kannst du sie für einen höheren Preis verkaufen. So. Und diese Meinung, Millionen von Meinungen, das ist definiert als Schwarmintelligenz. Und diese Millionen von Meinungen treffen den richtigen Preis und auch die Entwicklung der Märkte besser, als wenn ich als Einzelperson mit 30 Jahren Erfahrung, ja, einem tollen Hemd, Krawatte, ich mit meinem Team denke, ja, Moment, ich habe aber eine ganz andere Meinung, eine viel genauere, ja, ich bin da ewig drin, ich kann das besser bestimmen. Ein Ticken vielleicht, aber nie zu 100%. Und das macht es deutlich unwahrscheinlicher. Und ich habe dazu mal, vielleicht das zum Abschluss, mal ein ganz spannendes Experiment gemacht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in Düsseldorf und habe so eine ganz große Vase, Blumenvase, wirklich, die waren Meter groß, habe ich mit Süßigkeiten befüllt. Das war so ein Süßigkeiten-Package mit so ganz vielen kleinen, ja, so Kaudingern, Bonbons, alles Lollis. Das waren 1200 Stück. Das stand auf der Verpackung drauf von dem Käufer, von wo ich es gekauft habe. Hab die alle da reingefüllt, hab das vorne hingestellt und hab gesagt, jetzt machen wir mal ein Experiment. Sie dürfen ja alle schätzen, wie viel Süßigkeiten-Stücken da drin sind. Ich habe nicht gesagt, man muss sitzen bleiben. Ich habe nicht gesagt, man darf nicht nach vorne kommen. Es war vollkommen frei. Manche Leute sind nach vorne gekommen, manche sind nach hinten gegangen und haben dann halt geschätzt, wie viel Stücken da drin waren. Ja. Die Range ging von 300 bis 3000. Eine Person hat es genau richtig geschätzt. Jetzt aber das Spannende. Der Mittelwert aller Ergebnisse war 1180. Also super nah an der Realität. Und genau das ist damit gemeint. Ja, der eine sagt, ich kaufe die Aktie für 300, obwohl sie gerade bei 100 steht. Der andere sagt, nee, ich sehe die bei 50 demnächst. Aber der Mittelwert aller Meinung spiegelt häufig sehr nah das Ergebnis wider. Und es kann kurzzeitig mal passieren, dass das zu Irritationen führt, ja, weil viele verschiedene Meinungen da draußen herrschen, wie gerade, wenn sich die Welt sehr schnell dreht und Meinungen und Fakten sich sehr schnell verändern. Aber der richtige Preis aus den Millionen von Meinungen weltweit zu jeder Tageszeit ganz nebenbei, ja, weil es ja weltweit passiert, ist immer irgendwas auf, wo man gerade handeln kann. Und dadurch findet sich der richtige Preis. Und häufig deutlich besser, als wenn ich nach Einzelmeinungen frage.
Du hast uns jetzt sehr nahe gebracht, lass uns irgendwie das aktive Management beiseite legen, das ist nicht nötig, ja, also ETFs sind sinnvoll. Lass uns noch mal auf ein paar weitere Punkte eingehen, warum, also was ist mit Rendite und was ist mit den Kosten von ETFs?
Ja, das kann man ganz gut in Vergleich stellen. Rendite war eben gerade dieses Thema. Man erhofft sich andersrum von aktiv managten Fonds mehr Rendite oder mehr Sicherheit. Das können sie aber statistisch häufig nicht geben. Ja, das hab ich versucht gerade darzustellen und ist auch wissenschaftlich ganz gut erforscht an der Stelle. Auf der anderen Seite, ja, bilden ETFs einfach den breiten Markt ab. Das heißt, geht der Markt nach unten, gehst du mit nach unten. Geht der Markt nach oben, gehst du nach oben. Es gibt weder in die eine oder andere Richtung noch große Überraschungen. Man kann durch die Kombination aber, es gibt nicht nur risikoreiche ETFs, das denken viele, ja, wenn ich auf Aktien, ja, eine Colorado-Tüte kaufe, dann ist die sehr risikoreich. Ich kann aber auch auf risikoärmere Dinge eine Colorado-Tüte ETFs kaufen, zum Beispiel die Anleihen. Ja. Genau. Ja. Und das kann ich mischen. Aber so ist die Rendite, wenn man jetzt mal von so einem MSCI World spricht, sehr vorhersehbar. Im Schnitt 7-9% auf lange Zeiträume, pro Jahr. Das heißt, alle 8-9 Jahre verdoppel ich mit einem MSCI World mein Vermögen.
Und wenn man das hält, gleich, also wenn man nicht dann irgendwie kalte Füße bekommt und verkauft.
Ja, da kommt man noch hin. Ne? Das ist ja das Thema, kann ich das Risiko aushalten? Ich höre auch häufig, weil man dann mittlerweile ja überall liest, ja, ETFs sollte man machen, dann mache ich mal so ein MSCI World. Und dann fragen mich Kunden immer recht erstaunt, wenn ich dann sage, ein MSCI World ist 100% risikoreich. Und dann kommt, wow, echt? Ich dachte, Einzelaktien oder Krypto wäre risikoreich, aber doch nicht ein MSCI World. Das ist doch breit gestreut. Können wir gleich nochmal zu kommen. Vielleicht ganz kurz, warum auch viele ETFs empfehlen, weil sie nicht nur die Gambling-Komponente im Endeffekt, so nenne ich es einfach mal, haben, ja, also zu wetten, dass irgendwas gut oder schlecht läuft, ja, Stecknadel versus Heuhaufen, sondern dass sie dabei auch noch sehr kostengünstig sind. Ja, das heißt, wenn ich jetzt als Einzelperson nicht nur 30 Einzelaktien kaufen wollen würde, sondern 1300, dann wäre ich A, den ganzen Tag damit beschäftigt und B, würde es mich viel kosten. Aber so ein ETF, beziehungsweise der Index, der dahinter ist, ja, der wird abgebildet und dann kauft man quasi einfach nur diese bunte Tüte, ohne Management-Team zu haben, ohne Marketingkosten bezahlen zu müssen, der nächste Auftritt im Hilton irgendwo in Köln, ja, so nach dem Motto, oder das nächste große Sponsoring dafür, das gibt's alles nicht. Ja, oder Provisionen an Vertriebler, das gibt's alles nicht bei ETFs. Also im größten Teil, sagen wir mal so. Und das führt dazu, dass so ein ETF sehr günstig ist. Das heißt, ich bekomme diese 1300 Unternehmen mittlerweile teilweise für 0,1%. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein aktiv gemanagter Fonds kann von in so einem weltweiten Bereich zwischen 1,2 bis teilweise in den nachhaltigen Bereich rein 3,5% pro Jahr kosten. Das heißt, nicht nur muss, also der Manager, ja, der aktive Zusammensteller dieser Tüten, der muss schon per se einige Stecknadeln finden im Heuhaufen, damit er überhaupt nach seiner Kostenproduktion, ja, und das ganze Team, was er bezahlen muss, dass er überhaupt auf das Niveau kommen kann von einem ETF, weil die Kosten da sind, die sind fix, ja, die werden dir immer abgezogen. Das heißt, ich muss besser sein als Fondsmanager, damit ich überhaupt annähernd diese Kosten wieder raushole. Und daran scheitern die meisten.
Beziehungsweise als Kundin oder Kunde scheitert man daran. Vermutlich verdient noch der
auch Fondsmanager. Also ob ich das einem aktiven Fondsmanager gebe, der mit Erfahrung und einem Team versucht, den Markt zu schlagen und besser zu sein, oder ob ich mir einen Online-Kurs kaufe, wo mir jemand verspricht, ich zeig dir jetzt, wie das Ganze funktioniert, dann machst du es selbst. Die Wahrscheinlichkeit ist die gleiche, wenn nicht sogar noch schlechter, weil, naja, ich habe es durch jetzt vom vermeintlichen Experten im Online-Kurs gelernt, versus da ist wirklich jemand, der 30 Jahre Erfahrung hat, ja, oder 20. Aber es bleibt am Ende des Tages ein Glücksspiel. Und die Frage ist immer, wenn ich Geld übrig habe, kann ich das ja machen, ja? Dann kaufe ich, dann mache ich einen Gummibärchen-Dinner in the dark, ja, und kaufe mir die bunte Tüte, ohne so richtig zu wissen, wie das Endergebnis nachher ist.
Aber das ist die Wahrscheinlichkeit, Spielbereich, ne? Also wenn man ein bisschen noch Geld übrig hat und denkt, man will es mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, in eine Einzelaktie zu investieren zum Beispiel, dann ist das ja auch, kann das auch sehr positiv sein, diese Erfahrung, das einfach mal ausprobieren. Aber es sollte eher, ja, wie viel, 5% vielleicht von dem Geld sein oder was würdest du da sagen?
Ja, 5-10% kann man als Spielwiese machen an der Stelle in Einzelaktien. Wenn man genug Vermögen übrig hat, natürlich auch mehr, ja. Aber wenn man sein Geld planbar für die Altersvorsorge anlegen möchte oder für die nächste Generation, dann sollte es nicht darüber hinausgehen.
Dann lieber auf die Schwarmintelligenz hoffen. Ich versuche das mal so zusammenzufassen und du kannst ja dann nochmal ergänzen, falls was fehlt. Erstens, bei ETFs sind Kosten niedriger, weil kein aktives Management nötig ist. Und zweitens, man bekommt sofort eine Diversifikation, also eine breite Streuung. Es geht nämlich nicht darum, dass man sich einzelne Unternehmen aussucht, sondern man folgt, ne, dem Index. Mhm. Und drittens, und das wird, würde ich sagen, sehr oft unterschätzt, man reduziert damit die Anzahl an Entscheidungen. Ne? Also das ist auch total interessant, oder? Also, was du eben meintest, man muss jetzt nicht den ganzen Tag vorm Laptop sitzen, sondern man wählt es einmal aus und dann lässt man es liegen.
Ja, und das sind wirklich sehr lange Datenreihen, die es da gibt. Ja, also man, jeder kann mal eingeben, Stocks for the long run. Ich glaube, Renditen für die Renditen für die Ewigkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, das Buch. Da kann man tatsächlich 200 Jahre lang die Kapitalmarkthistorie zurückverfolgen. Ja, und das ist also ein sehr langer Zeitraum mit Weltkriegen, mit Wirtschaften, die untergingen, mit Japan war mal größer, USA weniger groß, das hat sich geswitcht. Also da war alles dabei in den letzten 200 Jahren. Da kann keiner sagen, das gab es noch nicht. Und wenn, gab es auf jeden Fall krasse Events in dieser Zeit. Und auf diese lange Sicht kann man sehr planbar sehen, was Renditen bringen. Das kann ich, wenn ich mir einzelne Aktien raussuche aus speziellen Bereichen, nicht sehen. Das ist pure Hoffnung. Ja, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Planbarkeit und Verlässlichkeit versus Hoffnung, die gut ausgehen kann, die aber auch sehr schlecht ausgehen kann. Das ist die Welt zwischen ETFs und ich stelle mir selbst mein Aktienportfolio zusammen oder ich gebe das einem aktiven ManagerInnen, die da ihr Bestes versuchen.
Das heißt, wir können es so festhalten, wenn du da draußen gerade zuhörst und sagst, ich bin besser als die meisten, ja. Ich will eingreifen, ich will irgendwie das Gefühl haben, Kontrolle zu haben, ich will den Markt schlagen. Dann würde dich aber ein ETF eher frustrieren, aber wie wir heute gelernt haben, vermutlich wirst du nicht die Nadel im Heuhaufen finden. Aber wer weiß, man kann es ja probieren. Wenn du aber sagst, okay, ich will strukturiert investieren, ich möchte mich nicht dauernd selbst hinterfragen, dann ist ein ETF ein sinnvoller Weg. Und vielleicht könnte man so, ja, zum Schluss einfach mal sagen.
Und auch ein einfacher Weg, ne? Ja, das muss man, glaube ich, nochmal betonen. Es ist ein sehr einfacher Weg. Es gibt ein breites Angebot. Man kommt schnell daran. Man kann wenig falsch machen. Ne? Es gibt quasi keine Möglichkeit, was falsch zu machen an der Stelle, wenn man sein Risiko kennt.
Wie viel Markt wir aushalten, wie viel Risiko zu uns passt, darüber sprechen wir am nächsten Money Monday. Hört also wieder rein in unsere kleine ETF-Reihe. Und zum Hinter die Öhrchen schreiben, ein ETF ist im Grunde die Colorado-Tüte der Börse. Man kauft nicht das eine, sondern direkt ganz viele Unternehmen auf einmal. Und zwar so, wie der Markt sie gewichtet. Das heißt, es fühlt sich einfach an, es ist einfach und man übernimmt damit trotzdem eine Entscheidung, würde ich sagen. Ne? Also wie viel Markt halte ich aus? Hört nächste Woche rein, dann gibt's die Antwort darauf. Danke, Ingo, für diese tollen Bilder und Erklärungen.
Danke dir, Lena. Bis dann. Ciao.
Ciao.